Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Für mich ist es auch zum ersten Mal, dass ich zumindest hier vorne stehe als Verkündiger. Sonst im Gottesdienst war ich jetzt doch auch schon zweimal. Ja, vielen Dank, Friedhelm, für die Einleitung. Und ja, ich lese uns mal den Text vor. Das ist ein bisschen, ich hoffe, dass es mit dem Licht geht. Und dann werden wir uns mal versuchen zu erschließen, was der Apostel Johannes von Jesus gesagt bekommen hat und was er dann weiter an die Gemeinde in Laodicea geschrieben hat. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht er, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der vor allem da war, was Gott geschaffen hat. Ich kenne euer Tun. Ihr seid weder warm noch kalt. Wenn ihr wenigstens eines von beiden wärt, aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Ihr sagt, ihr seid reich und bestens versorgt, uns fehlt nichts. Aber ihr wisst nicht, wie unglücklich, wie bejammernswert ihr seid, elend, blind und nackt. Ich rate euch, kauft von mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, dann werdet ihr reich. Kauft euch weiße Kleider, damit ihr nicht nackt dasteht und euch schämen müsst. Kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Macht also ernst und kehrt um. Gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Bevor wir uns diesem Text zuwenden, ist es mir wichtig, dass wir uns auch nochmal das vergegenwärtigen, warum eigentlich Jesus dem Johannes das alles offenbart hat. Warum? Und da lesen wir ganz am Anfang der Offenbarung in Vers 3, freuen darf sich, wer die prophetischen Worte in diesem Buch anderen vorliest, also ich habe sie euch eben gerade vorgelesen, ich darf mich freuen, und freuen dürfen sich alle, die sie hören und beherzigen, denn die Zeit ist nah, dass alles hier Angekündigte eintrifft. Also das heißt, es geht in der Offenbarung nicht darum, jetzt Angst und Schrecken zu verbreiten und ja, damit wir so richtig Angst haben und dann uns verkriechen, sondern es geht darum, und das ist der Ziel, dass wir freudig unterwegs sind, dass wir dankbar unterwegs sind. Freudig, das heißt, wenn man Synonyme da nimmt, überaus glücklich, ausgeglichen, erleichtert, beschwingt, freudig. Das ist das Ziel der Offenbarung Gottes. Auch wenn es um ganz ernste Themen geht, auch wenn es darum geht, dass Gott an vielen Stellen uns anklagt und uns auch Dinge vorwirft. Das Ziel ist immer, dass wir freudig unterwegs bleiben. Ich las neulich auf einem Traktat von irgendeiner Gruppe, die so Traktate druckt, die ich nicht kenne, die haben sich bezeichnet als freudige Christen. Ich kann es nur hoffen, dass sie freudig sind und dass nicht nur das als Titel ist, sondern dass wir uns wirklich freuen in Jesus Christus. Also dieses Buch will nicht eine grundsätzliche Verunsicherung, sondern es will uns Sicherheit geben, damit wir die Ereignisse der Zeit richtig deuten können, richtig einordnen können, ohne sie immer auch gleich zu verstehen. Es ist ein Trostbuch, wie auch andere das immer wieder beschreiben, das uns in unseren Lebenslagen als Gemeinde, aber auch als Einzelne helfen soll. Egal, ob wir jetzt als eine freie Gemeinde, und wir dürfen ja nicht, wir haben ja nicht nur den Titel in unserem Namen, sondern wir dürfen ja uns wirklich noch frei versammeln, oder ob wir in einem Land leben würden, in dem wir vielleicht als Christen ausgeschlossen sind oder gar bedrängt oder verfolgt sind. Jedes Mal soll uns dieses Wort aus der Offenbarung Trost geben, soll uns stärken, soll dazu führen, dass wir zentriert auf Jesus leben. Jesus sagt im Matthäusevangelium: Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen, aber das ist noch nicht das Ende. Das heißt, wir erleben das jetzt auch gerade, dass wir das so sehr bewusst wahrnehmen und auch richtig merken durch die Veränderungen in unserer Gesellschaft, dass jetzt auch Kriege da sind, die ganz nah sind, und das kann uns erschrecken, das kann uns ängstigen. Und das ist wichtig, dass wir dann aber auch diesen Trost, diesen Zuspruch, der aus der Offenbarung kommt, ernst nehmen. Ein weiterer Gedanke, den hatte Friedhelm schon aufgegriffen, indem wir auch Lieder ausgesucht haben, indem wir Jesus anbeten, indem wir Jesus die Ehre geben. Es ist erstaunlich, dass in diesem kurzen Abschnitt, oder in diesem, kurz ist ja die Offenbarung nicht, hat ja einige Kapitel, aber im Vergleich zum gesamten Neuen Testament steht 24 Mal das Wort anbeten, und es gibt noch etliche Stellen, die auch das anders beschreiben, dass wir Gott die Ehre geben sollen, dass wir Jesus anbeten sollen. In einem solchen Buch, einer Apokalypse, wo ja das alles beschrieben wird, was kommen wird und was für dramatische Ereignisse sein, ist es immer wieder der Aufruf und die Aufforderung, Jesus anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Und meine Sicht der Dinge ist, dass es auch uns dann davor bewahrt, dass wir anderes wichtiger werden lassen oder gar noch größer werden lassen als Jesus. Ja, einen weiteren Gedanken zu dem Kontext, den ich vorgelesen habe. Hier haben wir das Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea, und das ist in der Offenbarung das letzte der sieben Sendschreiben. Und sieben ist so eine Zahl, die in der Bibel eigentlich ja oft für die Vollzahl gilt. Das heißt, wenn etwas siebenmal, wir kennen das, siebenmal sieben vergeben, ne? Also das heißt nicht 49 Mal, sondern immer, das ist für eine Vollzahl. Das heißt, hier wird auch deutlich, dass diese sieben Gemeinden, an denen jeweils Briefe geschrieben wurden, die auch wirklich existent war in Kleinasien, dass hier auch deutlich wird, dass diese Verschiedenheit der Gemeinden in ihrer Lebenssituation, das Umfeld, in dem sie gelebt haben, die inneren Spannungen, die inneren Auseinandersetzungen, dass das typisch ist für die ganze Gemeinde Jesu. Und so können wir, glaube ich, nicht immer so ganz einfach zuordnen jetzt, dass die Gemeinde in Laodicea, weil sie am Ende ist, dass sie unbedingt das Bild ist für die Gemeinde in der Endzeit. Weil, wenn wir werden das gleich sehen, denn ihr Umfeld ist nicht typisch endzeitlich, sondern ich kenne die Gemeinde Jesu, die heute weltweit unterwegs ist, der geht es ja nicht so gut wie uns hier. Die lebt ja nicht in dieser Freiheit. Die lebt oft in der Ausgrenzung, in der Bedrängnis oder in der Verfolgung. Und das heißt, die Endzeit, wir können es nicht bestimmen, was wirklich, welches Gemeinde in welchem Kontext gerade leben wird. Also die sieben Gemeinden spiegeln wieder, ja, was so für Entwicklungen, was für innere Anfechtungen, für innere Versuchungen, was für Kontexte von außen auf die Gemeinde einwirken und sie auch beeinflussen. Und interessant ist, dass in allen diesen sieben Sendschreiben ist auch wirklich relevant, und es wird auch immer wieder beschrieben, und es wird sehr stark darauf auch zurückgegriffen, dass das in dem Kontext, in dem eine Gemeinde lebt, auch ein Stück weit die Gemeinde ausmacht. Ob sie in der Verfolgung lebt oder ob sie in der Freiheit lebt. Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Und ich meine auch, dass wir da auch das dann ernst nehmen sollten, dass wir als Gemeinde Jesu nicht unabhängig irgendwo in einem freien Raum schweben, sondern wir sind alle Menschen, die geprägt sind von den Dingen, was sie erlebt haben, von dem Bildung, die wir genießen durften, von dem Beruf, in dem wir leben. Wir leben, werden dort auch geprägt, ob wir bei Lidl arbeiten, bei Siemens. Wir haben alle unsere Arbeitgeber, wir haben alle die Unternehmensstrukturen und wir sind geprägt von unserer Zeit, wie diese Möglichkeit auch viel Freiraum zu haben, Freizeit zu gestalten, Urlaube zu machen. Das ist das, was in unserer Zeit ja auch prägt. Das konnten Jahrzehnte vor unserer Zeit nicht so einfach machen. Nach dem Krieg, meine Eltern, denen ist es nicht möglich gewesen, in ein Flugzeug zu steigen und schnell mal irgendwo in einem anderen Ort Urlaub zu machen. Jetzt zu dieser Stadt Laodicea. Laodicea lag im Dreieck mit den heißen Thermalquellen von Hierapolis und den kalten Bergbächen von Kolossea. Sie ist im ersten Jahrhundert so etwa wie das heutige Frankfurt oder Zürich. Eine Stadt der Banken, der Handelshäuser, reich bedeutend. Und ihre Schmiede schmelzten ein ausgesprochenes reines Gold. Dafür war Laodicea damals bekannt. Färber, also brachten ihre berühmte schwarze Wolle auf den Markt. Wir werden noch nachher hören, was das für eine Bedeutung hat. Und die Medizin, speziell die Augenheilkunde, experimentierte damals schon auf einem sehr hohen Niveau. Eine Augensalbe aus pulverisiertem Gestein wird erwähnt. 61 Jahre vor Christus wurde Laodicea durch ein Erdbeben schwer geschädigt. Das Hilfsangebot aus Rom zum Wiederaufbau lehnte der Rat der Stadt jedoch ab mit der Begründung, wir haben genug Reserven, um unsere Stadt innerhalb kürzester Zeit wieder zur Blüte zu bringen. Die Stadt ist reich und hat genug und braucht nichts. In diesem Kontext ist damals eine Gemeinde entstanden. Durch die Verkündigung des Wortes Gottes sind Menschen zum Glauben an Jesus gekommen und haben eine christliche Gemeinde gebildet, die Gemeinde in Laodicea. Und genau in diesem Umfeld, modern, attraktiv und aber auch frei. Das heißt, hier wird nichts berichtet davon, dass sie in irgendeiner Unterdrückung oder einer Benachteiligung waren. Und jetzt bekommen Sie diesen ominösen Brief, dieses Anschreiben von ihrem Apostel Johannes, der verbannt war. Man weiß nicht genau, ob das schon eine globale Verfolgung der Christen war. Die Literatur ist da sich noch nicht ganz schlüssig, aber neueste Erkundungen zeigen einfach auch, dass es punktuell damals schon eine Verfolgung der Gemeinde Jesu war. Aber dass man sich dachte, wenn man den letzten Apostel, den letzten Leiter der Gemeinde Jesu jetzt auch noch da so schachmatt setzt auf dieser Insel, dann hätte man vielleicht das Wachstum der Gemeinde unterbunden und die Christen würden sich nicht weiter vermehren. Dieser Gemeinde schickt Jesus jetzt diesen Brief durch Johannes und er spricht dort in Bildern. Wir haben das jetzt schon gehört von Gold, von Wolle und von Augensalbe. Und auch spricht er auch ganz klar schon ganz am Anfang das an, was ihn stört. Nämlich, dass sie ja weder heiß noch kalt sind. Der einzige Reiz an der Gemeinde, habe ich mal gelesen jetzt, ist der Brechreiz. Es ist zum Ausspeien. Gott möchte diese Gemeinde ausspeien, weil sie nicht das wirklich widerspiegelt, was er sich vorstellt von Gemeinde. Sie sagen ja, wir sind reich und bestens versorgt, uns fehlt nichts, aber ihr wisst nicht, wie unglücklich und bejammernswert ihr seid, elend oder arm, blind und nackt seid ihr. Wie kann es zu so einem eklatanten Widerspruch kommen? Das sind Menschen, die Jesus auch lieb haben, die Christen geworden sind. Und sie sagen, es ist alles super, es ist alles klasse, wir brauchen nichts, wir sind bestens versorgt. Und das Urteil von Jesus ist, ha, ihr seid unglückliche Menschen, ihr seid bejammernswert, ihr seid elend, blind und nackt. Ist es der Hochmut gewesen, die Arroganz, die schon die Stadtväter damals bei dem Erdbeben zeigten, dass das auch so der Ansatz der Gemeinde war? Wir kommen hier aus einem reichen Umfeld, wir haben uns das Leben zurechtgemacht, wir haben uns das Leben gestaltet, wir haben das Gemeindeleben bestens organisiert. Wichtig ist mir auch, dass wir immer wieder, und ich hatte es schon angedeutet, dass wir das auch wahrnehmen, dass die Zeit, in der wir leben, die hat uns geprägt. Die in der Zeit, in der wir einzelne Menschen, die wir zur Gemeinde gehören, hier in Bad Rabenau, das hat uns geprägt. Und das muss nicht immer negativ sein, aber es hat uns geprägt. Wenn wir es gewohnt waren, mit unseren Eltern, sage ich mal, hatte ich vorhin schon angehört, viel Urlaub zu machen und in die Weltgeschichte zu fahren, dann ist das vielleicht auch unser Anliegen, unser Hobby. Ich habe einer unserer Kinder, die ist richtig kirre geworden jetzt in der Pandemiezeit, weil sie nicht mehr fort konnte, nicht mehr ins Flugzeug, nicht mehr die Welt sich anschauen konnte. Wir sind geprägt, unser Bildungsstand, unsere Land, in dem wir leben, unsere Regierungsform, eine parlamentarische Demokratie, das hat uns geprägt. Die Freiheit, auch vor Gericht zu gehen und irgendetwas einzuklagen, das ist selbstverständlich, weil wir dieses Recht haben in unserem Land. Wir leben nicht in einer Diktatur, in der diese Freiheitsgrade nicht gibt. Wir bleiben somit Kinder unserer Zeit. Und das prägt auch immer wieder die Gemeinde, weil die Gemeinde ja nicht ein abstraktes Wesen ist, sondern die Gemeinde besteht immer aus einzelnen Menschen, nämlich aus uns hier in Bad Rabenau. Und Jesus sagt aber jetzt der Gemeinde in Laodicea, die so mit ihrer Prägung unterwegs ist, das ist nicht gut, das passt nicht. Es ist für mich ein richtig eklig und ich möchte euch aussprechen. Und da benutzt er ja auch wieder diese Bilder, was die Gemeinde damals gut verstehen konnte. Sie hatten diese warmen Quellen und sie hatten auf der anderen Seite kühle Bäche und es gibt in der Literatur, kann man das nachlesen, dass sie teilweise auch Wasser aus diesen Quellen versucht haben in die Stadt zu leiten und das ist ja dann nicht mehr heiß angekommen, sondern so richtig lauwarm. Also so richtig zum Erbrechen. Und das alles benutzt Jesus hier und sagt, ihr habt euch viele Sachen erarbeitet, ihr habt wirklich klasse Sachen gemacht, aber genauso ist es auch, ihr seid lau geworden. Und er gibt der Gemeinde drei Tipps, drei Anliegen, sagt, macht's anders. Und das sind einmal, kauft nicht das Gold, was ihr vor Ort habt, sondern kauft Gold bei mir. Und ich habe das jetzt mal überschrieben, was macht reich? Was macht mich reich? Mein beruflicher Erfolg, das Auto, das Haus, die Familie, wir kennen diese Szene aus der Werbung. Meine Geldanlage, mein breit gefächertes Portfolio, meine Aktien, Fonds, Anleihen, vielleicht meine Immobilien, die ich mir angelegt habe, um auch ganz sicher zu sein. Und vielleicht hat ja auch der eine so einen kleinen Rechtssicherheit an Goldreserve bei sich zu Hause gelagert, wird ja wärmsten empfohlen, weil es ja Zeiten geben kann, wo die Banknote und all das nichts mehr wert ist. Wir haben sozusagen auch unser Leben abgesichert. Und bei Absichern denke ich auch an Versicherungen. Wir Deutschen sind Versicherungsweltmeister, wir haben alles abgesichert und manchmal sind wir auch überversichert. Die Geschwister damals in Laodicea waren stolz auf ihre Errungenschaften, auf ihre harte Arbeit, mit der sie sich das erarbeitet haben und mit der sie das versucht haben, auch abzusichern und sagen ganz offen und ganz ehrlich, uns fehlt nichts. Ich glaube, da gleichen wir heute in unserer Zeit, nicht nur die FEG Bad Trappenau, sondern da gleichen wir als Menschen, als Christen, die wir unterwegs sind mit Jesus, dieser Zeit, dass wir so vieles haben und so vieles verwalten und angehäuft haben, dass wir glauben, es geht uns gut, uns fehlt nichts. Jesu Urteil ist aber, ja, eigentlich bist du elend, du bist arm. Und dann, und das finde ich auch so ein Aspekt in diesem Brief wieder, wie Jesus sich doch der Gemeinde richtig entgegenstellt und zu ihr herunterbeugt sozusagen. Nämlich jetzt in der Rolle eines Bankers in diesem Bild und sagt, hey, kauf das Gold von mir. Nicht von der Bank. Nein, kauf Gold von mir. Was könnte das sein? All das, was wir auf dieser Erde ansammeln, ist vergänglich und hat keine Sicherheiten. Wir bleiben bedauernswerte, verunsicherte Menschen. Aber wenn wir Gold bei Jesus kaufen, was bedeutet das? Dann heißt das, ich will weg von dem Vertrauen, von der Sicherheit, die ich mir versucht aufgebaut zu haben, sondern ich will mich ganz auf Jesus verlassen. Nicht das, was wir erschaffen können, bringt uns Sicherheit, sondern das, dass wir Jesus angehören, dass wir uns auf Jesus vertrauen, dass wir Jesus alles zutrauen, dass er Herr und Heiland ist und dass er auch mein Leben absichert. Und zwar nicht nur in irgendeiner, mal über eine Krisenzeit, sondern wirklich, dass er mit mir durch diese Zeit geht. Also das heißt, es ist ein Paradigmawechsel. Nicht mehr meine Sicherheiten, mein Geld, meine Immobilie, mein Kapital, sondern nein, Jesus Stärke, Jesu Größe, Jesu Angebot, mich durch diese Erdenleben zu begleiten. Das ist das Entscheidende. Jetzt möchte ich nicht dem entgegensprechen, dass wir in irgendeiner Form Vorsorge treffen sollen. Wir leben in einer Region, wo es kalt wird, also müssen wir dafür sorgen, dass wir im Winter Holz, Kohle, Öl oder Gas haben, um nicht zu erfrieren. Das ist damit nicht gemeint. Aber dass wir dann aber auch lernen, in all dem Gott zu vertrauen. Und das ist so auch für mich jetzt mein Gedanke, denn so ein kleiner, den könnt ihr auch vielleicht anders sehen. Aber wenn wir heute und wenn wir in das Jetzt gucken, wir erleben gerade diese Kriegszeit in der Ukraine. Wir merken, dass das eine kolossale Rückwirkung hat, obwohl das einige tausend Kilometer weg ist, auf unser Leben hier vor Ort. Und wir stöhnen und wir ächzen und ich muss es wirklich auch sagen und ich weiß auch, für manche ist das existenziell, dass sie vielleicht ihre Gasrechnung oder ihre Ölrechnung oder was auch immer, Energierechnung, nicht mehr bezahlen können. Dass sie die Abschläge, die auf einmal so ein Energieunternehmen fordert, dass sie das nicht mehr stemmen können. Und das, denke ich, jetzt können wir diese Zeit verwünschen. Wir können den Putti verwünschen, wir können schimpfen und sagen, das ist schlimm und schrecklich. Aber vielleicht ist es auch, und das möchte ich zu bedenken geben. Vielleicht ist es ja auch der Zeitpunkt, wo wir als so in wohltemperierten Umgebungen gelebt haben, immer alles gut gelaufen ist, dass wir neu herausgefordert werden, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen. Herr Jesus, du musst mir helfen. Ich weiß nicht, keine Lösung dafür. Wir werden sozusagen herausgefordert. Und vielleicht ist es die Strenge Jesu, die er jetzt auch hier an den Tag legt und uns als verweichtliche Westler jetzt, Warmduscher, wie man uns schimpft, dass wir endlich auch lernen, Gott zu vertrauen und er uns so wieder zu einem glaubwürdigen Leben erzieht. Das sind meine Gedanken. Das kann man auch anders sehen. Aber ich denke, dass ich möchte mich zumindest dieser Herausforderung stellen und auch neu mich prüfen, baue ich wirklich auf das, was ich erarbeitet habe mir, oder möchte ich da auch Gott vertrauen und gebe auch großzügig weiter ab, damit andere davon profitieren. Einen zweiten Rat gibt Jesus der Gemeinde. Und das habe ich überschrieben, was schafft Ansehen? Vielleicht waren die Menschen damals, die Laodicea, so richtig schicke Leute. Designerklamotten, beste Qualität. Sie wussten ja, sie kommen aus einer Gegend, wo die schwarze Wolle entstanden ist, wo eine sehr hervorragende Wolle mit einer super Qualität, die hat man war beliebt und begehrt auf den Märkten. Damit hat man die neueste Mode gestrickt. Und da waren sie sicher auch sehr eingebildet. Und stolz, dass sie also da auch weit über die Grenzen hinaus dieses Produkt verkaufen konnten. Und Jesus, glaube ich, spricht auch hier diese Selbstgerechtigkeit an, diese Zufriedenheit. Ja, was will denn Jesus noch? Ich bin doch ein guter Christ. Ich besuche den Gottesdienst, ich gebe mehr vielleicht als den Zehnten, was so angegeben ist. Ich engagiere mich, ich habe jetzt mit beim Umbau geholfen. Wie sehen wir unser eigenes Leben in der Nachfolge Jesus? Wird denn passieren, wenn jetzt auf einmal der Scheinwerfer Jesus, die Augen Jesu auf mich schauen? Jesus sagt zu den Laodizeern: Ich sehe euch nackt, ich sehe euch bloß. Also ich möchte jetzt nicht den Blick Jesu haben. Aber es ist beschämend, es ist ernüchternd. Was ist da passiert? Und auch in dieser Situation, nach dieser Diagnose, nach dieser Analyse Jesu, versucht er auch den Menschen damals und er will auch uns heute, sich nochmal zu uns beugen und sagt, komm. Er tut das so als Tuchhändler und sagt, komm, kauf weiße Klamotten, kauf weiße Kleider, damit du endlich angezogen bist, damit deine Blöße bedeckt ist und dass du dich nicht mehr schämen musst. Vor mir und untereinander. Schriftliche Zeugnisse von damals sagen und berichten, dass damals ein Angeklagter, wenn er vor Gericht erschienen ist, in dieser schwarzen Wolle erschienen ist, also dunkel, schwarz gekleidet war. Und wenn er dann durch das Gericht freigesprochen worden ist, hat man ihm ein weißes Gewand übergeworfen, als Zeichen der Unschuld, der Reinheit in diesem Fall jetzt, der verhandelt worden ist. Und genau das spricht Jesus hier bei den Laodizeern. Sie sind übermütig geworden. Sie haben vergessen, dass sie auch weiterhin als Kinder Gottes, als Christen schuldig werden. Dass sie auch weiterhin die Vergebung Jesu brauchen. Jesus spricht das hier nochmal deutlich an, dass er, ja, und wir kennen das Bild ja mit den weißen Kleidern, eben, dass ein Täufling ganz symbolisch ein weißes Kleid trägt, weil er jetzt untergetaucht wird und dann wieder auftauchen darf und darf als Kind Gottes, als ein Königskind dastehen. Und Jesus sieht ihm durch diesen Akt des Glaubens und der Taufe jetzt immer wieder als rein. Aber entscheidend ist, dass wir auch aus dieser Vergebung leben täglich. Denn die Wirklichkeit ist ja die, dass wir immer wieder schuldig werden, dass wir weiter noch Sünder sind. Aber wir sind hier eine Gemeinde von begnadigten Sündern. Aber wir werden immer noch schuldig an Gott, gegenseitig, unserem Partner, hier in der Gemeinde. Manches Wort, manche Gestik, manche Handlung verletzen den anderen. Und deswegen ist ja auch das Wichtigste für uns immer wieder, und dazu ruft Jesus jetzt auf, kommt unter das Kreuz. Deswegen haben wir hier das Kreuz. Und deswegen heißt diese Gaststätte Goldenes Kreuz. Weil Jesus uns nochmal deutlich macht, hallo, das ist das Goldene Kreuz hier. Hier musst du oder darfst du deine Lasten, deine Schuld, deine Vergehen, dein Versagen, deine Unbeherrschtheit, die Worte, die dir rausgerutscht sind, die darfst du hier unter das Kreuz bringen. Ja, unter dem goldenen Kreuz. Und das wünscht sich Jesus so sehr von den Laodizeern. Und ich glaube auch, dass er das immer wieder auch uns heute so sagt. Vergesst das nicht, dass ihr weiterhin schuldig werdet. Luther hat das so in diesem Bild ja gebracht, dass dieses Biest, das Widersacher, der Teufel, immer wieder hochkommt und wir ihn runterdrücken müssen. Wir werden immer wieder vom Bösen übermannt. Und deswegen brauchen wir die Vergebung Jesu. Und ich glaube, durch diese neue Würde, die wir haben, nämlich Gotteskinder zu sein, Kinder des lebendigen Gottes, Kinder des Schöpfers, dürfte es uns nicht schwerfallen, immer wieder auch den Weg unter das Kreuz zu finden. Hier ist Demut und immer wieder Reue angesagt. Ja, und dann ein dritter Tipp, ein dritter Vorschlag, ein drittes Angebot. Jesus sagt, auch wenn du diese Schönheit dieser Welt, das alles, was du erschaffen hast, und wenn wir uns überlegen, die Laodizeer hatten vielleicht schon einiges, sie konnten diese Wolle färben, sie hatten eine besondere Fähigkeit, reines Gold zu schmelzen, sie konnten diese warme Quellen nutzen, sie hatten sich wirklich das Leben mit ihren Möglichkeiten schon sehr bequemlich gemacht und waren wirklich auf einem guten Weg. Aber auch wenn wir das alles sehen, wir können heute noch viel mehr. Wir können mikroskopisch feine Strukturen sehen. Mit einem Elektronenmikroskop können wir die Zellen beobachten. Wir können so viel sehen, dass es einem schwindelig werden kann. Oder wir können weder mit Fernrohren in das All gucken. In dieser Zeit wurde ja das Anführungsstrichen schwarze Loch entdeckt. Was wir mit unseren Augen alles schon gesehen haben, das ist viel mehr, wie die Laodizeer damals sehen konnten oder gar nur erahnen konnten. Wir könnten eigentlich auch alle stolz sein auf das, was wir hier erreicht haben. Die Wissenschaft. Wir fahren heute mit Autos, mit Fliegen irgendwo hin, das ist so selbstverständlich. Das ist wirklich Dinge, da sollten wir uns mal überlegen, wie andere Menschen, andere Generationen vor uns gelebt haben, in welchem Wohlstand wir leben. Und Jesus sagt, hey, und obwohl du das alles sehen kannst, auch die Schönheit der Schöpfung, ja, aber in Wirklichkeit bist du blind. Du siehst nicht die wirkliche Realität. Und hier beugt sich Jesus als Apotheker, sage ich mal, nochmal zu den Laodizeern und sagt, kauft Augensalbe. Kauft Augensalbe. Damals war das mit den Augen noch so ein Problem. In den warmen Regionen mit dem Sand waren oft die Augen verklebt, die Augen waren gereizt. Man kannte noch keine so klassische Sonnenbrillen, die wir haben. Das heißt, die direkte Sonneneinstrahlung hat viele Augen kaputt gemacht damals. Also das war schon eine Not mit den Augen damals. Und Jesus sagt denen, kauft Augensalbe, damit ihr endlich seht. Und deswegen sagt er das uns, glaube ich, auch heute, weil wir auch oft verblendet sind von dem, was wir alles erreicht haben und wie sicher wir uns fühlen. Und deswegen sagt Jesus, kauft auch ihr Augensalbe. Und was meint Jesus damit? Ich sehe dahinter eigentlich, dass er sagt, ja, es gibt nur einen, der uns die Augen öffnen kann. Das ist der Heilige Geist. Er kann mir die Augen öffnen, dass ich endlich die ganze Realität sehe. Dass ich sehe, dass in dieser Welt nicht alles gut ist. dass die Menschen eben nicht perfekt sind. Wir sind keine Gutmenschen. Auch wenn wir hier in Deutschland das so oft meinen, weil wenn man für Abrüstung ist, wenn man für Klimaschutz ist, dann ist man doch ein Gutmensch. Wir bleiben weiterhin schuldig für Gott. Wir werden weiterhin schuldig, wir werden sündigen weiter. Und wer nicht die Erlösung unter dem Kreuz gefunden hat, bleibt auch auf Ewigkeit verloren. Und das kann uns nur der Geist Gottes offenbaren. Und deswegen brauchen wir Gottes Geist. Und jeder, der in sein Wort hineinguckt und es liest, ob er nun schon sein Leben Jesus übergeben hat oder erst auf der Suche ist, Gottes Geist wird ihm Klarheit geben. Gottes Geist wird ihn überführen. Und dann wird er sein Leben in der Wirklichkeit sehen, wie es wirklich ist, wie Gott es sieht. Und das wünsche ich mir so sehr, dass ja wir das auch tun, dass wir den Geist Gottes in unser Leben hineinlassen, dass wir damit rechnen, dass er uns auch die dunklen Stellen aufzeigt, wo wir großzügig manchmal so hinweggucken und meinen, das gilt für andere, aber nicht für mich. Aber Gold, Wolle und Salbe kaufen, kann man nicht bei Jesus kaufen, ne? Das ist so ein Bild, was er benutzt hat aus der Zeit damals, weil das ihre Geschäfte waren, weil das ihr Umfeld war. Alle drei Dinge kann man nicht kaufen. Und vielleicht hat Jesus damals sogar diesen Text aus dem Jesaja 55 ganz am Anfang im Kopf gehabt, und wo auch den Bedürftigen, die nach einem erfüllten Leben suchen, denen wird auch gesagt, kauft bei mir. Da ist das auch nochmal benutzt worden. Aber eigentlich kann man ja das nicht kaufen. Die Gnade Gottes, die Vergebung Jesu Christi ist kostenlos. Wer sich darunter beugt, wer Buße tut, wer eine Sinnungsänderung und eine Umkehr vollzieht, darf das kostenlos bekommen. Und was ich an diesem Text noch interessant finde, vielleicht auch jetzt noch eine kleine Einflechtung, warum ich heute die Gemeinde in Laodicea gerade habe. Das habe ich mir nicht ausgesucht, weil ich gedacht habe, das muss ich der Gemeinde mal jetzt so richtig predigen hier, sondern ich selber bin in einer Kleingruppe gewesen und da hatten wir die Aufgabe, positive Dinge aus diesem Sendschreiben herauszufiltern. So nach dem Motto, wie ich am Anfang gesagt habe, was macht uns denn glücklich? Was macht uns denn froh? Und da habe ich das wiederentdeckt, dass einmal, wie Jesus sich wirklich jetzt wie diese dreimal, er beugt sich runter in ein Bild als Banker, als Färber und als Apotheker und will ihnen deutlich machen, was ihnen eigentlich fehlt. Jesus ist voll bei der Sache. Er hat diese Gemeinde, obwohl er gesagt hat, ihr seid zum Ausspeien. Er hat sie nicht verworfen, sondern er kämpft um sie, er wirbt um sie. Und das fand ich so schön an diesem Text, weil wir oft dieses letzte Schreiben so sagen, ja, das typisch neuzeitliche Gemeinde, die lässt Jesus gerade so abdriften und dann ist Schluss. Nein, er kämpft und er wirbt um diese Gemeinde. Und er sagt dann am Ende noch, zum Ende hin, hebt er nochmal den Zeigefinger. Gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Und das ist wichtig, dass Jesus auch nochmal deutlich macht, das waren jetzt keine guten Ratschläge, das waren jetzt keine, das kannst du machen oder kannst du nicht machen, sondern das war deutlich, dass hier die Gemeinde schon Jesus fast aus ihrem Leben gedrängt hat, dass er schon vor der Tür steht. Und dazu, das war schon sehr ernster Zustand. Und ich bitte, ja, und das wünsche ich mir auch, dass wir uns dessen immer wieder bewusst werden, dass wir Jesus in unser Leben hineinlassen, dass wir Jesus auch immer wieder in das Leben der Gemeinde hineinlassen, dass wir nicht sagen, das ist meine Gemeinde, meine Vorstellungen, meine Erwartungen, meine Bedürfnisse muss die Gemeinde befriedigen, sondern dass wir entdecken, was will Jesus eigentlich? Was ist unser Auftrag? Wo kann ich das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus weitergeben? Wie können wir als Gemeinde das hier in unserer neuen Umgebung tun? Wie können wir das vermehrt in Bad Rappenau tun? Und darum geht es eigentlich, dass wir befreit werden für diesen neuen Dienst. Und das Ende ist eigentlich, und da lese ich uns noch einen Vers aus dem Hebräerbrief vor, der mir so wichtig jetzt geworden ist: Wir wollen den Blick auf Jesus richten. Hebräer 12, Vers 2, nach der guten Nachricht. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist. Jesus ist uns vorausgegangen und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Und wisst ihr was? Am Ende dieses Textes heißt es hier: Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Keiner Gemeinde ist eine so große Verheißung gegeben, nämlich mit ihm auf dem Thron zu sitzen. Und deswegen habe ich immer Hoffnung. Und ich sage es auch mal: Warum bin ich hier als externer Ältester? Weil die alle so klasse seid, weil ihr so klasse Typen seid, weil ihr alle so lieb und nett seid und weil wir hier, nein, weil Jesus auch die Hoffnung nicht aufgegeben hat, mit uns weiter unterwegs zu sein, weil Jesus keine Gemeinde aufgibt. Selbst diese Gemeinde, die in einem Wohlfühlstrom gelebt hat, der es super ging, die hat er nicht aufgegeben. Und so hoffe ich auch und bete dafür, dass er uns nicht aufgibt und weiter mit uns unterwegs ist und wir zum Beispiel am nächsten Sonntag in der Gemeindeversammlung auch weitere Punkte und weitere Schritte planen können. Amen.